NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Kirsten Westhus herzlich willkommen. Der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode hat in dieser Woche eine Debatte um eine mögliche Segnung für gleichgeschlechtliche Paare in der katholischen Kirche angeregt. Hören Sie dazu gleich ein Gespräch mit Franz Josef Bode. Außerdem erfahren Sie in dieser Sendung mehr über nachhaltige Geldanlagen. Des Weiteren, vor 20 Jahren wurde in der katholischen Kirche heftig um die Beratung von Schwangeren in Konfliktsituationen gestritten. Ein Thema, das die Lager bis heute entzweit. Und zum Ende der Sendung ein Gang über norddeutsche Friedhöfe. Viele von ihnen kämpfen ums Überleben. Wie kann die katholische Kirche gleichgeschlechtliche Paare seelsorgerisch begleiten? Kann es eine Segnung für Paare geben, die sich auf dem Standesamt das Jawort gegeben haben? Der Bischof von Osnabrück und stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Franz Josef Bode, hat in dieser Woche mit einem Interview in der Neuen Osnabrücker Zeitung dieses Thema offensiv ins Gespräch gebracht. Ein Schritt, der von verschiedenen Seiten begrüßt wird, denn das Schweigen zu diesem Thema innerhalb der Bischofskonferenz war groß. Nun also dieser Vorstoß des stellvertretenden Vorsitzenden. Florian Breitmeier hat mit Franz Josef Bode gesprochen.
Herr Bischof Bode, Sie haben erneut eine Debatte angeregt über die Frage, wie die katholische Kirche gleichgeschlechtliche Paare geistlich begleiten kann. Können Sie sich da eine Segnung in einem Gottesdienst vorstellen?
Ich glaube, das hängt zunächst mal davon ab, wie diese Begleitung vorher ist. Denn es ist ja so, dass Paare sich das wünschen und dass man dann in ein Gespräch eintritt, vielleicht auch einen Weg mit ihnen geht ein Stück weit, also nicht einfach nächste Woche geschieht das oder so, wie wir das ja bei Ehevorbereitung auch machen. Und wenn man dann eben in ein Gespräch kommt, wo man spürt, was auch eigentlich in dieser Beziehung gelebt wird und wie sie gelebt wird und welche Werte und warum sie das auch wollen, diese Segnung oder diese liturgische Begleitung, sage ich auch mal ganz vorsichtig, dann glaube ich, kann man zu diesem Punkt kommen. Wir haben natürlich noch keine Formen dafür. Sicherlich ist das zurzeit noch schwierig, das in einem großen öffentlichen Gottesdienst zu tun, weil es leicht eben mit einer Trauung auch verwechselt wird. Also wir sind natürlich da sehr auf dem Wege und mir geht es darum, dass wir dann darum ringen, wie man damit umgeht. Denn das Faktum ist da, es gibt Menschen, die danach fragen, die Priester. Und die Priester wollen wissen, wie gehen wir damit um. Und es kann nicht einfach nur tabuisiert werden und sagen, ja, da müsst ihr mal sehen und so. Da muss man, glaube ich, schon Kriterien für finden und auch gewisse, möchte ich mal sagen, Anweisungen und Überlegungen, wie man das machen kann. Und da, glaube ich, ist wirklich wichtig, dass wir da mehr ins Gespräch kommen. Wir sind da längst nicht am Ende.
Glauben Sie denn, dass es da tatsächlich eine große Verwechslungsgefahr gibt, wenn man beispielsweise in einem Gottesdienst sagt, ein Priester segnet ein gleichgeschlechtliches Paar? Bei einer Trauung ist es ja so, dass sich die Eheleute in der katholischen Kirche das Sakrament der Ehe selbst spenden. Das ist ja nun ein deutlicher Unterschied. Also bestünde doch gar nicht so die Gefahr einer Verwechslung, wenn nun der Priester auch öffentlich in einem Gottesdienst segnen würde.
Ja, das ist natürlich das Verständnis vom Evangelischen und Katholischen. Fließt etwas. Viele Leute sagen ja, wir haben standesamtlich geheiratet und stellen das jetzt unter den kirchlichen Segen. Diese Ausdrucksweise gibt es ja. Mit dieser Sakramentenspendung ist das nicht allen unbedingt so klar. In diesem Unterschied, insofern, es kommt ja auch darauf an, was für Symbole dabei sind. Geht das mit Ringtausch, geht das mit Stola oder diese Formen, die wir dafür haben, das muss man ja sehr genau bedenken. Und wir müssen uns natürlich auch klarer werden, wie wir denn eine solche Beziehung, die wir nicht unserer Ehe gleichsetzen, auch moraltheologisch und vom ganzen Bewertung auch annehmen. Wenn wir sagen, die sollen nicht diskriminiert sein, müssen wir aber auch sagen, wie wir es positiv sehen.
Jetzt waren Sie nach der Verabschiedung des Gesetzes Ehe für alle meiner Meinung nach der einzige deutsche Ortsbischof, der angeregt hat, eine Diskussion eben über diese geistliche Begleitung auch gleichgeschlechtlicher Paare zu führen. In der katholischen Kirche ist es seit dem vergangenen Sommer, Herbst auffallend stumm geblieben. Ist das jetzt auch ein Grund dafür, weshalb Sie nun Anfang 2018 dieses Thema noch einmal aufs Tableau hiefen?
Ja, es wurde jetzt einfach die Frage gestellt und ich habe mich dieser Frage gestellt und wir wollen ja auch im diesem begonnenen Jahr die Gespräche auch pastoraltheologisch weiterführen. Und ich möchte einfach nicht verschweigen, dass wir da auf der Suche sind. Und manchmal ist es ja doch wichtig, allein zu schweigen, bringt eine Situation, wo der einen das tun, die anderen das. Es entwickelt sich ein, ich sag's mal etwas negativ, ein Wildwuchs von Formen. Da ist ja besser, wenn man klar sagt, wie man es will.
Wollen Sie das Thema bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Ingolstadt zum Thema machen?
Von mir aus nicht, nein. Das wird ja sicherlich auch besprochen. Und ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit. Es soll noch da auch Expertengespräche geben. Es gibt ja schon länger Gespräche in der Pastoralkommission zu diesen Fragen. Und da denke ich mal, das wäre höchstens dann gegen Ende des Jahres.
Aber Sie sehen da schon eine Leerstelle oder Defizit innerhalb der katholischen Kirche zu sagen, es reicht nicht mehr nur festzustellen, wir dürfen den Homosexuellen nicht verurteilen, sondern wir müssen tatsächlich auch zugehen und da mehr anbieten, als jemanden nur nicht zu verurteilen.
Das ist ja das Problem. Also das eine ist nur eine negative Aussage, die ich machen kann. Wir haben betont, das ist nicht ein Minus, also etwas Minderwertiges, sondern ein anderes. Und dann müssen wir auf dieses andere auch reagieren.
Mit dem Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode sprach Florian Breitmeier. Geld sinnvoll anlegen. Interessanter als die zurzeit eh niedrigen Zinsen ist für viele Sparer und Anleger die Frage, was passiert mit meinem Geld? Kirchenbanken werben damit, es ausschließlich nachhaltig zu investieren, also in Projekte und Unternehmen, die für ökologischen, sozialen und kulturellen Mehrwert sorgen. Bestimmte Branchen, etwa die Rüstungsindustrie, werden deshalb für eine Geldanlage von vornherein ausgeschlossen. Einige Kirchenbanken wollen sich nun stärker auf das sogenannte Engagement konzentrieren. Mehr Informationen dazu von Brigitte Lehnhoff.
Bei der Bank für Kirche und Caritas in Paderborn ist Tommy Piemonte Spezialist für Nachhaltigkeit. Er prüft, wer hinter den Wertpapieren steht, in die das Geld der Kunden investiert wird. Ob die jeweiligen Unternehmen oder Staaten zum Beispiel umweltbewusst handeln oder auf soziale Gerechtigkeit achten. Engagement als Anlagestrategie erklärt Piemonte so.
Es heißt nichts anderes als aktiv Einfluss zu nehmen als Investor auf ein Unternehmen oder auf ein anderes Investitionsobjekt wie ein Staat. Und zwar ihn dorthin zu bewegen, mehr Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen oder besser mit kontroversen Vorfällen umzugehen.
Kontroverse Vorfälle sind zum Beispiel Verstöße gegen den Klimaschutz, gegen Menschen- und Arbeitsrechte oder gegen gute Unternehmensführung. Solche Verstöße gibt es auch bei eigentlich gut bewerteten Unternehmen. Und dagegen werden nun auch kirchliche Anleger aktiv. So engagiert sich etwa der Arbeitskreis kirchlicher Investoren in der EKD bei großen Finanzdienstleistern. Diese sollen dazu bewegt werden, ihre Vergütungs- und Bonipraxis auch von nachhaltiger Unternehmensführung abhängig zu machen. Im europäischen Ausland sind ethische Anleger ebenfalls aktiv. Die Fondazione Finanza Etica, eine Stiftung bei der Banca Etica, setzte sich mit dem italienischen Energiekonzern Enel auseinander.
Enel hat sogenannte Blutkohle aus Kolumbien bezogen. Aus einer Kohleregion mit Zwangsumsiedlungen, Vertreibung und sogar Morden. Und Enel hat tatsächlich 2017 gesagt, wir werden zukünftig aus dieser Region keine Kohle mehr beziehen, bis es zu keinen Menschenrechtsverletzungen mehr kommt.
Mit der italienischen Stiftung sowie Ethikbanken aus Frankreich, Spanien und Österreich hat die Paderborner Kirchenbank nun das Engagement-Netzwerk Shareholders for Change gegründet.
Insgesamt verwalten wir zusammen 22 Milliarden Euro, was kein kleines Sümmchen ist, um den Unternehmen, die wir kontaktieren werden, auch ein bisschen einzuheizen und zu sagen, passt auf, wir haben eine gewisse Investorenmacht, wir haben einige Aktien, wir haben einige festverzinsliche Wertpapiere von euch. Ihr solltet euch schon bewegen, weil wenn wir wegbrechen als Investoren, bedeutet das schon vielleicht auch etwas für euch.
Nun sind 22 Milliarden auf dem weltweiten Anlagemarkt nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber auch der kann etwas bewirken, meint Antje Schneeweiß von Südwind, dem Institut für Ökonomie und Ökumene in Bonn. Es komme darauf an, wie konsequent das Netzwerk vorgehe.
Ist es also möglich, einem Unternehmen zu sagen, wenn ihr euch dem und dem Thema weiter verweigert, dann verkaufen wir eure Aktien und, was dann noch ein stärkerer Schritt wäre, wir machen das auch öffentlich danach. Das ist ein sehr starkes Schwert, dieser öffentliche Verkauf.
Und ob das neue europäische Engagement-Netzwerk diesen Schritt wagt, wird sich womöglich bald zeigen.
Wir sind gemeinsam an Inditex rangetreten. Das ist einer der weltgrößten Textilunternehmen mit Sitz in Spanien. Zara ist das Modelabel. Erstens wegen aggressiver Steuervermeidung, dass Inditex zur Last gelegt wird. Und der zweite Punkt ist aber auch, dass Inditex wie andere Modelabel auch, H&M und Marks & Spencer, dafür in Kritik geraten sind, Textilien, Viskose von Zulieferern in Asien zu beziehen, die eine sehr hohe Umweltverschmutzung verursachen.
Inditex betont allerdings, steuerlich legal gehandelt zu haben. Und in Fragen des Umweltschutzes gab es sogar schon Lob von Greenpeace. Viele Nichtregierungsorganisationen schauen inzwischen großen Firmen auf die Finger. Bestens geeignet dafür sind aber auch ethisch orientierte Investoren wie die Kirchenbanken, meint Antje Schneeweiß vom Institut Südwind. Sie kämen nicht so schnell in Interessenkonflikte wie etwa die klassischen Großbanken.
Wenn sie auf der einen Seite Kreditkunden haben, die sie auf der anderen Seite dann in ihrem Engagement kritisieren oder gar öffentlich kritisieren, da haben Kirchenbanken es etwas besser.
Eben, weil sie mit dem Anspruch antreten, nur in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen zu investieren.
Kirchliche Anleger wollen mehr Einfluss nehmen. Brigitte Lehnhoff berichtete über das Engagement von Kirchenbanken. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft in Blickpunkt Diesseits auf NDR Info.
Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese hat die Katholiken in seiner finanziell angeschlagenen Diözese dazu aufgerufen, positiv in die Zukunft zu blicken. Kirche hänge in erster Linie vom Glauben ab und nicht vom Portemonnaie, sagte er bei einem Besuch einer Hamburger Kirchengemeinde. Der finanzielle Spielraum sei eng. Das Erzbistum müsse auch von Dingen lassen, die gut sind, sagte er mit Blick auf mögliche Schließungen katholischer Schulen und anderer kirchlicher Einrichtungen. Ein Bericht der Unternehmensberatung Ernst & Young hat im Dezember dem Erzbistum Hamburg eine Überschuldung von 79 Millionen Euro bescheinigt, die demnach bis 2021 auf 353 Millionen Euro anwachsen könnte. Papst Franziskus hat den scheidenden Pfarrer der evangelisch-lutherischen Christusgemeinde in Rom, Jens Martin Kruse, zu einer Audienz empfangen. Kruse wird nach 10 Jahren in Rom nach Norddeutschland zurückkehren und am 1. Februar sein Amt als Hauptpastor an der Hamburger St. Petri-Kirche antreten. Er habe den Papst als ernsthaft ringend um die großen ökumenischen Themen erlebt, sagte Kruse nach der Audienz. Das Kirchenoberhaupt bringe viel Rückenwind in den Dialog zwischen Protestanten und Katholiken. Der gebürtige Buchholzer Jens Martin Kruse wurde 2016 mit dem Bundesverdienstkreuz für seine Verdienste um die Ökumene ausgezeichnet. Der wegen Antisemitismusvorwürfen in der Kritik stehende Mitarbeiter der Hildesheimer Beratungsstelle gegen Radikalisierung und Demokratiefeindlichkeit, Radius, wird versetzt. Der Sozialpädagoge werde auf eigenen Wunsch von dem Projekt abgezogen, aber an anderer Stelle weiter beschäftigt, teilte der Caritasverband für Stadt und Landkreis Hildesheim mit. Medien hatten in der vergangenen Woche über eine israelfeindliche Einstellung des Mitarbeiters berichtet. Demnach hat er in den Jahren 2014 und 2015 unter anderem eine Grafik mit Hakenkreuz und Davidstern auf seiner Facebook-Seite geteilt. An der Hildesheimer Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, wo er 2016 ein Seminar zu Israel und Palästina übernahm, war er deshalb als Lehrbeauftragter beurlaubt worden. Der Caritas waren diese Vorwürfe, laut Sprecher Thomas Pohlmann, bei der Einstellung des Sozialpädagogen nicht bekannt. Die christliche Hilfsorganisation Open Doors hat ihren Weltverfolgungsindex für 2017 veröffentlicht. Aus ihm geht hervor, dass in rund 50 Ländern schätzungsweise 200 Millionen Christen in hohem Maß verfolgt worden seien. Dazu zählen Staaten wie Nordkorea, aber auch von Krieg geplagte Länder wie Afghanistan oder der Irak. Die Organisation spricht von einer zunehmend bedrohlichen und dramatischen Lage von Christen. Open Doors folgt nach eigenen Angaben einem weiten Verständnis des Begriffs Verfolgung, der verschiedene Formen von Diskriminierung einschließt. Der jährlich erscheinende Bericht der als theologisch konservativ geltenden Gruppe steht auch wegen seiner Methodik in der Kritik.
Soweit die Meldungen. Vor 20 Jahren, am 11. Januar 1998, bekamen die deutschen katholischen Bischöfe Post aus dem Vatikan. Papst Johannes Paul II. Legte den deutschen Oberhirten nahe, aus dem System der staatlichen schwangeren Konfliktberatung auszusteigen. Denn der damit verbundene Beratungsschein mache eine Abtreibung möglich und, so der Papst, verdunkele das Zeugnis der Kirche. Der Streit um die Konfliktberatung spaltete die Kirche in zwei Lager. Michael Hollenbach erinnert.
Als am 11. Januar 1998 Papst Johannes Paul II. Die Bischöfe bat, aus der Beratung auszusteigen, da gehörte der damalige Präfekt der Vatikanischen Glaubenskongregation, Kardinal Josef Ratzinger, zu den entschiedensten Befürwortern dieser Position. Er baute auf die Kooperation der deutschen Bischöfe.
Ich sehe den ganz klaren Willen, der Bitte des Papstes zu entsprechen, die aber eben gerade auch den deutschen Bischöfen selbst ihren Spielraum gibt.
Schon seit den 70er Jahren gab es heftige Debatten innerhalb der katholischen Kirche, ob sich die Beratungsstellen an der Schwangerschaftskonfliktberatung beteiligen sollten. Vor allem die Caritas und der Sozialdienst katholischer Frauen sagten ja. Man müsse mit den Schwangeren reden und sie vom Wert des ungeborenen Lebens überzeugen. Eine Position, die auch die damalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth vertrat. Sie hielt dem Brief des Papstes entgegen:
Die Kirche lässt damit die Frauen allein, sagt ihnen, entweder du folgst meiner Norm oder du gehörst nicht zu mir. Der Konflikt für die Kirche ist bereinigt und geregelt. Für die Menschen, die sich der christlichen Botschaft der Kirche zugehörig finden, sie fühlen sich allein gelassen.
An der Spitze der Deutschen Bischofskonferenz stand der Mainzer Bischof Karl Lehmann. Unmittelbar nach Erhalt des päpstlichen Briefes gab er sich optimistisch.
Wir werden in keiner Weise ausscheiden. Vielmehr alle im staatlichen Beratungssystem gegebenen Spielräume so weit wie möglich nutzen.
Doch im November 1999 verkündete die Deutsche Bischofskonferenz den Ausstieg aus der gesetzlichen Schwangerschaftskonfliktberatung. Bereits im September 1999 wurde von prominenten Katholiken der Verein Donum Vitae gegründet, um weiterhin Schwangere in Konfliktsituationen beraten und den Schein ausstellen zu können. Die Hildesheimerin Margareta Meyer sitzt im Bundesvorstand von Donum Vitae und war von Anfang an dabei.
Da habe ich auch oft Briefe bekommen, dass ich Beihilfe leiste zur Tötung. Das weise ich zurück. Ganz im Gegenteil. Wir wollen bei der Beratung, was übrigens auch das Gesetz sagt, den Blick auf das Kind lenken, zum Schutz des Lebens.
Obwohl Donum Vitae bis heute eine breite Unterstützung unter Katholikinnen und Katholiken genießt, sind die Bischöfe bei ihrer ablehnenden Haltung geblieben. Als der Osnabrücker Heinz-Wilhelm Brockmann 2009 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken werden sollte, verweigerte ihm der Ständige Rat der deutschen Bischöfe die notwendige Zustimmung. Der Grund war vor allem Brockmanns Nähe zu Donum Vitae. In den vergangenen Jahren hat sich das Verhältnis zwischen der Bischofskonferenz und der Laienorganisation etwas entspannt. So durfte Donum Vitae 2014 am Regensburger Katholikentag teilnehmen und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, erklärte, Mitglieder von Donum Vitae dürften nicht aus der Kirche ausgegrenzt werden. Aber bis heute bekommt Donum Vitae keinerlei Unterstützung von der offiziellen Kirche. Allerdings:
Wir erfahren aber ganz viel Anerkennung im kirchlichen Bereich, auch in der Bischofskonferenz, dass sie sehen, welche Arbeit wir leisten. Und ich sage, wir beruhigen auch das schlechte Gewissen.
Die Diskussion um das Thema Abtreibung ist wieder neu entfacht, seitdem etliche Bundestagsabgeordnete die Streichung des Paragraphen 219a fordern. Der stellt Werbung, beispielsweise von Kliniken, für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe. Franz Josef Bode, Bischof von Osnabrück, plädiert für die Beibehaltung des Paragraphen, denn Abtreibung sei nach Gesetzeslage rechtswidrig, auch wenn sie in aller Regel straffrei bleibe.
Diese Paragraphen werden gar nicht so häufig angewandt, aber wenn man sie streicht, dann ist auf einmal das Bewusstsein verändert. Das hängt ja nicht nur mit dem Gesetzesausdruck zusammen, sondern mit dem, was dahinter steht.
Und auch Prälat Martin Dutzmann, der Vertreter der evangelischen Kirche gegenüber Bundestag und Bundesregierung, hält wenig von einer Streichung des Paragraphen 219a.
Im Augenblick bin ich eher skeptisch, ob das sinnvoll ist. Wenn Sie ins Internet schauen und nach Informationen suchen, dann finden Sie die auch.
Deshalb plädiert Dutzmann für die Beibehaltung des Werbeverbots.
Vor 20 Jahren entzweite der Streit um die Schwangeren-Konfliktberatung die Katholiken in Deutschland. Das war ein Beitrag von Michael Hollenbach. Bestattung im Weltraum, die Urne des Angehörigen auf dem Wohnzimmerschrank oder die verstreute Asche im Wald. Die Bestattungskultur ist im Wandel. In Deutschland gilt zwar immer noch der Friedhofszwang, aber auch bei uns nehmen neue, kostengünstigere Formen der Bestattung zu. Auch einige der zahlreichen kirchlichen Friedhöfe Norddeutschlands sind dadurch in finanzielle Bedrängnis geraten, wie Alexander Meister berichtet.
Der Friedhof der St. Georgsgemeinde im niedersächsischen Celle, angelegt im Stil einer Heidelandschaft.
Irgendwann ist dieser Friedhof auch wirklich unattraktiv geworden, das muss man einfach mal so sehen. Die Lage ist eben nicht sonderlich schön, wirklich mit zwei sehr stark befahrenen Straßen, da will auch keiner mehr beerdigt werden.
Sagt Pastor Joachim Gronau. Inzwischen gibt es auf dem Friedhof nur noch 20 Gräber. Die endgültig letzte Beerdigung fand hier im vergangenen Jahr statt. Doch erst 2051, also nach Ablauf der letzten Ruhezeit und einer anschließenden Pietätsfrist, kann die Gemeinde das Grundstück entwidmen lassen und verkaufen.
Wir hatten natürlich Rücklagen gebildet für den Friedhof. Die sind aber jetzt im Jahr 2017 aufgebraucht. Wir haben Kosten im Jahr von ca. 5.000 Euro. Das geht natürlich nicht.
Auch andere Gemeinden innerhalb der Hannoverschen Landeskirche sind wegen ihrer Friedhöfe in finanzielle Not geraten. Wie viele genau, kann man im Landeskirchenamt nicht sagen, weil entsprechende Daten fehlen. Nur so viel. Große Friedhofsflächen lägen brach, denn es gebe einen Trend zu kostengünstigen Urnenbestattungen, erklärt dort der zuständige Sachgebietsleiter Martin Lahmsen.
Hat man früher zum Beispiel Friedhofsplanung, wenn man mal den Bedarf ermitteln wollte, mit 5 bis 6 Quadratmeter pro Einwohner berechnet, so liegt man heute eher bei, ich sage mal, 2 bis 3 Quadratmetern Fläche. Allein daran ist schon zu sehen, was dort für Überhangflächen entstehen.
Den Gemeinden brechen daher die Einnahmen weg. Auch deshalb, weil die jährliche Sterberate sinkt. Zudem machen privatwirtschaftlich betriebene Friedwälder den traditionellen Bestattungsorten Konkurrenz. Nur wenige Friedhöfe können mithalten. Einer davon ist der neue Friedhof in Hamburg-Harburg. Mit seinen 32 Hektar Fläche zählt er zu den größten kirchlichen Friedhöfen in Norddeutschland, erklärt dessen stellvertretender Leiter Hans-Dieter Peters.
Wir haben versucht, den Kundenwünschen zu entsprechen, sodass wir dann auch naturnahe Bestattungen versuchen anzubieten, sei es an einem Streuobsthain, wo Urnen beigesetzt werden, oder auch im Eichenhain. Das heißt, das ist ein Waldstück, wo unterschiedliche Arten von Urnen beigesetzt werden können, in der Form von Reihengräbern, wo Familien zusammen beigesetzt werden können, aber immer mit einer Möglichkeit der Namenskennung.
Schwieriger als hier in Harburg ist die Situation für viele kleine Friedhöfe, zum Beispiel in Mecklenburg. Nach einer Umfrage schreiben dort gut 100 der insgesamt 591 kirchlichen Begräbnisgärten rote Zahlen. Und im schleswig-holsteinischen Kreis Dithmarschen ist es bereits die überwiegende Zahl der Friedhöfe. Pro Jahr muss der zuständige Kirchenkreis die betroffenen Gemeinden mit rund 300.000 Euro unterstützen. Doch die Not macht auch erfinderisch. Denn 47 Betreiber der insgesamt mehr als 1500 Friedhöfe innerhalb der evangelisch-lutherischen Nordkirche haben sich mittlerweile zusammengeschlossen im bisher einzigen Förderverein für kirchliche Friedhöfe in Deutschland. So erklärt es dessen Vorsitzender Dirk Abtz.
Das Ziel ist es, über Mitgliedsbeiträge und über das Einwerben von Spenden Gelder zu akquirieren, mit denen wir gemeinsam Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit umsetzen und durchführen können. Wir sind gerade dabei, uns in Zusammenarbeit mit einem Partner ein Marketingkonzept für den Verein erstellen zu lassen, was es uns dann ermöglichen soll, die Gelder auch zielgerichteter auszugeben und dort zu investieren, wo wir auch den größten Nutzen uns von versprechen.
Speziell in seinem Kirchenkreis Hamburg-Ost plane man zudem ein weiteres Kooperationsbündnis, sagt der Vereinsvorsitzende. Eine Art Friedhofswerk, unter dessen Regie mehrere Friedhöfe zentral bewirtschaftet werden sollen.
Friedhöfe kämpfen ums Überleben. Das war ein Beitrag von Alexander Meister. Und damit geht Blickpunkt Diesseits zu Ende. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Im Studio verabschiedet sich Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.